Kulturradio. Die Kunst zu hören. Kulturtermin.
Es geht ja erstmal um so ein Bewusstsein. Wenn ich sage, Marketing Bär, das ist die eine Haltung. Die Künstler sollen sich nicht selbst verkaufen, aber im Bewusstsein dafür bekommen, was Selbstvermarktung ist, ist nicht schlecht. Und in der Kultur ist es ja anders als in der Wirtschaft. Es geht immer um Bedürfnisse. Und wenn es kein Bedürfnis gibt, gibt es keinen Markt. Es ist auch nicht schlecht für einen Künstler, sich Gedanken darüber zu machen, für wen mache ich das?
Das größte Problem ist ja eigentlich, wenn es mir finanziell nicht besonders gut geht, dann ist das ein leidiges Thema. Dann tue ich meine Rechnung an Schuhkarton und fasse es gar nicht an. Das erste ist, dass ich anfange, mich ein bisschen für Kohle zu interessieren. Das heißt, ich besuche auch andere Ausstellungen, ich lasse mir die Preislisten geben, ich spreche mit Kollegen drüber.
Ich erlebe auch immer wieder, dass so detailliertere Kenntnisse über den Kunstmarkt und seine Mechanismen und damit natürlich auch über die eigene Position als Künstler oder Künstlerin oft nicht vorhanden sind. Ich versuche für alle die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen.
Genie alleine genügt nicht. Was Künstler heute können müssen. Von Margit Mioska.
Wer ein Kunststudium beginnt, vom eigenen Tun erfüllt ist, das Studium erfolgreich abschließt, möchte als Künstlerin oder Künstler die Arbeiten zeigen und vom Verkauf der eigenen Produktion leben können. Anders als bei Herstellern von Solarpanelen, Stützstrümpfen oder Präzisionsmaschinen besteht in der Gesellschaft kein originärer Bedarf an Kunst. Deswegen müssen Künstlerinnen und Künstler versuchen, ihre Werke sichtbar und begehrenswert zu machen. Oder, um einen Begriff aus der wahren Welt zu nutzen, sie müssen ihre Kunst anbieten. Da wird es schon für viele unangenehm.
Das Schwierige natürlich bei Kunst ist, das ist ja so eine ganz enge Verknüpfung zwischen Künstler und Werk.
Auf der Visitenkarte von Ida Storm-Jansen steht Integrated Marketing and Sales.
Man sagt ja, ich habe einen Picasso, also hätte man den Künstler selber. Da ist ein Element von mir und mein Werk, das ist sehr eng miteinander verknüpft. Und das macht es auch sehr schwierig für die Künstler, darüber zu sprechen. Also ganz abgesehen davon, dass die bildenden Künstler natürlich bildende Künstler geworden sind, weil sie sich visuell gern ausdrücken und nicht mündlich. Und es gibt ja dieses Element von, ich bin immer ein Teil vom Produkt. Und das macht es auch besonders schwierig für Leute, darüber zu sprechen. Und man hat natürlich keine Distanz zu sich selber.
Ida Storm-Jansen bietet Kurse zur Selbstvermarktung an. Und zwar auf der Plattform des Bildungswerks des BBK, des Berufsverbands der bildenden Künstler in Berlin. Sie ist eine der zahlreichen Referentinnen und Referenten, die Künstler für den Kunstmarkt qualifizieren. Zwar bieten die Kunsthochschulen in der Stadt ähnliche Kurse für die Studierenden an, aber die Fortbildungsseminare des BBK, der Selbstorganisation der Künstler, sind berufsbegleitend. Stichwort lebenslanges Lernen. Der BBK wurde 1950 unter anderem von René Sintenis, Karl Schmidt-Rottluff und Hanna Höch gegründet. Im selben Jahr entstand die Denkschrift Kunst in Not mit einer drastischen Bestandsaufnahme der sozialen Lage bildender Künstler und Künstlerinnen. Heute sind viele der 2000 BBK-Mitglieder in einer vergleichbar schlechten finanziellen Situation. Aber statt einer Denkschrift bietet der Verband Hilfe zur Selbsthilfe an. Das Angebot ist breit, erläutert Frieder Schnock, Kunsthistoriker, Kurator und Geschäftsführer des Bildungswerks.
Der Kurs, der am heißesten nachgefragt ist, eine Einführung zur VG Bildkunst. Denn da geht es wirklich um Knete, da geht es um Geld. Das heißt, wie kann ich an diesen Gebühren partizipieren, die die VG Bildkunst quasi einstreicht für Veröffentlichungen, ob das jetzt im Film ist, im Fernsehen oder eben in Publikationen. Und meistens werden Künstler da über den Tisch gezogen, weil dann wird angerufen und sagen, ach, wir möchten ein paar ihrer Arbeiten abbilden, aber wir haben kaum Geld, können wir sie nicht kostenlos haben? Dann sind die Künstler natürlich in der Bredouille, weil sie sagen, oh, das ist ja toll, da kann ich mich ja darstellen. Und die Frage ist dann, ist der Künstler hart genug, um zu sagen, oder die Künstlerin, ja, wunderbar, dass sie anfragen, VG Bildkunst betreut meine Bildrechte und ich vermute mal, das wird so und so viel kosten. Das weiß er meistens nicht, was überhaupt an Geldern dahinter steht. Deswegen ja gerade der Kurs. Und dann mit welchen Beträgen kann man rechnen, wenn das so und so verwertet wird.
Durchschnittlich 1.000 Künstlerinnen und Künstler belegen pro Jahr die Kurse des Bildungswerks. Die Palette reicht von Rechtsfragen bis Selbstdarstellung. Tatjana Petersen bietet den Kurs Abgrenzung, Verhandlungsführung, Schlagfertigkeit, Selbstbehauptung an.
Wenn die Künstler einen Galeristen haben, der Galerist hat verkauft, also der Künstler ist schon gut im Geschäft, aber der Galerist zahlt nicht. Das ist ein ganz, ganz gängiges Thema und ein Tabu, weil Künstler vielleicht auch gekränkt sind, dass sie nicht bezahlt werden, dass sie ihrem Geld hinterherlaufen und es nicht mit Kollegen besprechen. Und in meinen Seminaren hat jeder zweite Künstler dieses Problem. Und dann üben wir, wie schafft man das, auf der Beziehungsebene ein gutes Verhältnis zu behalten, aber auf der Sachebene wirklich hart die eigenen Interessen zu verhandeln. Und gerade in dem Bereich ist es so, dass sich ja Geschäftliches und Privates vermischt. Ja, man duzt sich und der Ton ist locker und trotzdem ist es eben Geschäft. Und die Künstler verkaufen zwar ihre Kunst, aber das hat ja sehr viel mit ihnen selbst zu tun. Und das zu üben und auch wenn Erna und Claudia per Du sind und sich umarmen, ist das ein Business. Und wenn die nicht zahlen, dann kann ich das auch hart einfordern.
Unter den etwa 280 professionellen Galerien in Berlin gibt es genügend, die regelmäßig an der Pleite vorbeischlittern. Mit den Einnahmen aus der einen Ausstellung finanzieren sie die nächste oder dem Verkauf einer Arbeit die Miete. Tatjana Petersen gehört zu den Pionieren auf dem Gebiet der Mediation, der Verhandlungsführung für Künstlerinnen und Künstler. Als sie in den 80er Jahren ihr theaterwissenschaftliches Studium abschloss, war es verpönt, Preise für die eigene künstlerische Arbeit festzulegen, über Geld zu reden, es gar einzufordern. Es sind heute häufig ältere Künstler, die ratlos sind.
Ich arbeite auch mit dem Juristen zusammen, dass wir so eine Kombination anbieten von Recht und Verhandeln, weil oft wissen Künstler nicht, dass sie Rechte haben, auch wenn es keine schriftlichen Verträge gibt. Und es ist auch Usus in dieser Szene, dass nichts schriftlich vereinbart wird. Da arbeite ich auch mit dem Urheberrechtler zusammen, leiste mir Aufklärungsarbeit. Und dann übe ich praktisch, wie setzt ihr die durch und wie verhandelt ihr professionell. Und wie bleibt ihr in der Ruhe? Wie lasst ihr euch nicht in die Enge drängen? Wie schafft ihr das, euch dann auch nicht persönlich angreifen zu lassen? Und das ist alles eine Übungssache. Ich schließe mich da ein. Ich habe das auch nicht gelernt.
Um überhaupt in der Kunstszene bemerkt zu werden, müssen Künstlerinnen und Künstler über ihre Kunst reden können. Frieder Schnock.
Ich sehe auch Defizite, die natürlich bei Künstlern zwangsläufig auftreten, denn die Ausbildung an einer Kunstakademie, die ist sehr, sehr eng in dem Sinne. So, dass man nachher, wenn man zum Beispiel auf Leute trifft, die sagen, oh, you're an artist, what do you paint? Dann ist es natürlich schwierig.
Ich mache Rollenspiele, was alle Künstler erstmal ganz furchtbar finden. Und ich arbeite aber in sehr kleinen Gruppen, in einem sehr geschützten Rahmen. Und es sind ja alles Kollegen. Danach ist es grundsätzlich so, dass sie begeistert sind von den Rollenspielen, weil sie einfach sich ausprobieren können und ein wertschätzendes Feedback bekommen und dann einfach üben können und mal sagen, wie wirkt denn das, wenn ich das mal so versuche. Wenn jemand schüchtern ist, ist er schüchtern oder introvertiert. Und dann wird er seinen introvertierten Weg finden, über seine Kunst zu sprechen.
Präzise zu sein und Bilder im Kopf des anderen erzeugen zu können. Also wir stellen uns vor, Sie fragen mich, was ich mache und ich sage einfach, ich bin bildende Künstler. Bums. Kein Bild in Ihrem Kopf. Wenn ich aber ein Werk beschreibe, was ich mache, erzeuge ich wahrscheinlich Bilder in Ihrem Kopf. Und wenn ich es gut machen kann, wenn ich ein paar gute Beispiele parat habe, dann können Sie mich irgendwie einordnen. Und vielleicht auch finden Sie, dass sich das interessant anhört, was ich da zu erzählen habe. Das ist das, was wir üben.
Musik.
Ich heiße Marina Baranowska, ich mache Kunst installativ, das heißt, ich arbeite mit den Themen sowie Bibliotheken. Bibliotheken, das ist ganz, ganz aktuell für mich und ich installiere meine eigenen Räume. Ich arbeite in Großformat, also ich bespiele einfach die ganzen Ausstellungsräume und meine Malerei. Ich bin sehr inspiriert von Anselm Kiefer, das ist auch so ein sehr, sehr persönlicher und sehr eigenes Welt, was bei mir passiert.
Ich bin Bildhauerin Katrin Wegemann. Ich mache Zeitskulpturen, Skulpturen, die sich in der Zeit verändern, in der Dauer ihres Seins leben, sich verändern. Und diese Dauer ist das Werk. Also ich produziere etwas, ziehe mich dann selber aus dem Prozess zurück und die Arbeit lebt ein bisschen alleine und kann in der Zeit auch vom Besucher betrachtet werden. Es gibt Materialien, die sich verändern, aber es gibt auch motorisierte Objekte, wo die Maschine es verändert. Es gibt aber auch Objekte, die durch menschliche Energie verändert werden.
Ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, solche Kurse zu belegen, weil man lernt dadurch, wie man professionell alles organisiert. Als Künstler, man ist im Kopf ein bisschen frei und man verliert ein bisschen den Faden zu der realen Welt. Und von daher finde ich, das ist einfach so ganz konkret, wie mache ich das richtig? Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, solche Kurse zu machen.
Am härtesten ist natürlich, wenn man nur mündlich innerhalb von einer Minute erzählen soll, was man macht. Das ist eine krasse Übung, aber es ist trotzdem eine interessante Übung zu machen, weil wenn man es ein paar Mal macht, dann merkt man, man kriegt es doch hin, irgendwas zu erzählen, was einigermaßen flüssig ist und woran die anderen sich danach auch erinnern können. Und das ist etwas, was man machen muss.
Ida Storm-Jansen animiert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Kurse, den Fragenden nach so einer Kurzbeschreibung, dem verbalen Schlaglicht, zum Atelierbesuch einzuladen. Kommen Sie und sehen Sie selbst. Am elegantesten ist es dann, auf die Galerie zu verweisen, die das Werk vertritt. Aber das bleibt der große Traum für viele Künstler. Etwa 10.000 Künstlerinnen und Künstler leben in der Stadt. 280 Galerien stellen Kunst aus. Käufer sind fast so selten wie der Yeti im Himalaya. Deprimierende Verhältnisse. Der Galerist Kai Wagner, der seine Räume am Strausberger Platz hat, hält im Bildungswerk des BBK Vorträge in gedämpfter Tonlage. Vor 10 Jahren veröffentlichte er sein Buch »Eine Galerie finden – Ratgeber für Künstler«.
Naja, ich sag schon manchmal Wahrheiten, die man nicht so gerne hören will. Ich habe auch schon mal darüber reden hören, dass ich altersdiskriminierend sei. Wenn ich sage, dass es schwierig ist, zum Beispiel mit 50 den Einstieg in den Kunstmarkt zu machen, die Chancen sind einfach unendlich klein. Oder Autodidakten war ja vielleicht vor 100 Jahren viel einfacher, aber heutzutage erwartet, glaube ich, jede professionell agierende Galerie schon auch ein Studium, bestenfalls eine fundierte Ausbildung.
Kai Wagner ist, wie viele Galeristen, von Massen-E-Mails mit großen Datenvolumen im Anhang und unpersönlichen Anschreiben genervt. Wenn der Text dann noch verrät, dass der Künstler nie in der Galerie war, nicht mal das Profil aus dem Internet kennt, dann betätigt Wagner die Löschtaste. Klick. Der Spontanbesuch mit der Mappe unterm Arm kommt auch nicht gut an, obwohl... Da ist Ida Storm-Jansen anderer Meinung.
Das Entscheidendste ist es zu wollen und das Gefühl zu haben, dass man es darf. Es gibt ja so eine lange, stolze deutsche Tradition, wo gerade an den Akademien auch den Künstlern eingeredet wird, dass sie auf gar keinen Fall jemals selber Kontakt nehmen dürfen zu Kritiker, Kuratoren, Galeristen oder sowas. Sie müssen ganz brav rumsitzen wie kleine Prinzessinnen und darauf warten, dass der Held sie findet. Und sie dürfen nichts tun. Im Grunde genommen ist das ja das Rezept für Depressionen. Es geht mir schlecht, ich bin nicht entdeckt worden und ich darf nichts machen. Wer traut sich überhaupt, die Regeln zu brechen? Also auf jeden Fall gibt es ja genug Beispiele von Menschen, die die Regeln gebrochen haben. Und natürlich wurden sie ab und zu abgewiesen, schroff und unfreundlich. Aber manchmal hat sich das auch gelohnt. Dann ist plötzlich der Bericht gekommen. Dann ist der Atelierbesuch gekommen, dann wurde man gefeatured etc. Dieses sich trauen, das finde ich sehr wichtig.
Galeristen gehen zu Vernissagen und Kunstmessen, zu Ausstellungen in Projekträumen, besuchen die Kunsthochschulrundgänge, lesen Kunstzeitschriften. Kai Wagner, der noch bis zum 5. Dezember die anspruchsvollen Installationen und Fotoarbeiten der Berliner Künstlerin Sophia Pomperi zeigt, sagt, er habe die Arbeiten in Ausstellungen und der Presse gesehen und sie seinerseits kontaktiert. Galeristen geben gerne das Trüffelschwein. Sie entdecken lieber selbst, als dass sie ungefragt angesprochen werden. Diese harte Lehre vermittelt Kai Wagner den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des BBK-Kurses. Eine erfolgreiche Methode ist, sich über ein komplexes Kunstprojekt, einen guten Katalog oder eine Ausstellungsbeteiligung zu präsentieren. Berlin bietet eine Vielzahl an Arbeitsstipendien, Auslandsaufenthalten, Projektförderungen an. Und wie man an sie kommt, erzählt Ingrid Wagner in ihrem Kurs. Seit vielen Jahren ist sie Koordinatorin für Projekte und Stipendien beim Regierenden Bürgermeister Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten.
Das ist natürlich für mich eine schöne Gelegenheit, mit Ihnen quasi mal die Möglichkeiten durchzugehen, wie man sich am besten bewirbt und vor allem, wie ein Portfolio aussehen muss heutzutage. Denn im Portfolio, das wissen wir ja, ist das die Visitenkarte der Künstlerinnen und Künstler, aber die sind nicht so einfach zu gestalten, weil man für jeden Anlass ja zum Beispiel eine andere Auswahl treffen muss. Außerdem erkläre ich, wie zum Beispiel eine gute Projektförderungsantragstellung aussehen muss und ich Ihnen das dann vorführe von der Antragstellung bis zum Kostenplan, wie sowas dann gemacht wird.
Ingrid Wagner, die auch am Career and Transfer Center der UdK ihre Seminare für alle Kunststudierenden in Berlin abhält, will Künstlerinnen und Künstler vor unrealistischen Träumen bewahren. Speziell diejenigen, die in die Kurse des BBK kommen, also Kunstschaffende mit einer abgeschlossenen Ausbildung und längeren Erfahrungen im Berufsleben haben, unterteilen sich Ingrid Wagner und der Galerist Kai Wagner die Überzeugung, einen Anspruch auf die harten Fakten des gegenwärtigen Kunstmarktes.
Wobei ich allerdings sagen muss, dass der perfekte Antrag heißt noch lange nicht, dass er gefördert wird. Also die Form stimmt und alles andere stimmt, aber es kommt natürlich darauf an, um welche Art von Kunst es sich handelt. Und das muss ich den Teilnehmern der ganzen Kurse und Seminare auch immer wieder klar machen, dass natürlich die Selbsteinschätzung als Künstlerin und Künstler sehr wichtig ist, dass man sich selbst mal in Relation setzt, wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin? Es hat für manche Künstlerinnen und Künstler gar keinen Zweck, sich in dieses Karussell der Fördermechanismen zu begeben, weil sie vielleicht niemals eine Chance haben, dort gefördert zu werden, sie sich aber mit anderen Bereichen, die ihnen vielleicht auch eher liegen, viel besser ein Leben einrichten können.
Die Förderprogramme und Stipendien in Berlin sind zahlreich. Immer wieder kommen neue hinzu, immer wieder ändern sich Bedingungen wie Altersbegrenzung, Umfang, Dauer. Es ist eine eigene Wissenschaft, aber es ist keine Geheimwissenschaft, denn alle Informationen sind im Internet zu finden. Schon seit vielen Jahren haben Berliner Museen keine eigenen Ankaufsetats mehr. Die Berlinische Galerie, die klassischerweise Arbeiten Berliner Künstlerinnen und Künstler sammelt, operiert mit Schenkungen, Leihgaben oder Mitteln aus der Klassenlotterie. Ingrid Wagner leitet die Förderkommission für bildende Kunst.
Und zwar kann die Förderkommission ins Atelier eingeladen werden. Die Förderkommission geht einmal im Monat auf Tour durch die Stadt. Und bildende Künstlerinnen und Künstler haben so die Chance, die Leiter der Einrichtungen einmal in die Atelier einzuladen, um zu sagen, das mache ich gerade oder ich bin neu hier oder ich bin schon ganz lange hier und ihr kennt mich noch nicht. Zudem gibt es dazu auch einen Etat bei der Stiftung Klassenlotterie, 250.000 Euro, der wird paritätisch aufgeteilt und da können eben auch aus den Künstlerateliers Ankäufe getätigt werden, aber Sie können sich vorstellen, 250.000 für 5 Institutionen ist relativ wenig, bedauerlicherweise.
Die Kunstwerke selbst gehen an die Stiftung Berlinische Galerie, die Stiftung Stadtmuseum, das Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin sowie an den neuen Berliner Kunstverein mit seinem Videoforum. Den Kurs, wie man einen Atelierbesuch vorbereitet, kann man natürlich auch belegen. Eine andere Strategie ist, sich selbst zu vermarkten. Dazu tendieren zunehmend Künstlerinnen und Künstler, die sich im hochtourigen Kunstgeschäft nicht wohlfühlen. Frieda Schnock.
Wie organisiere ich mich als kleine Gruppe? Wie kann ich also eine Art Produzentengalerie unter Künstlern installieren? Wie finde ich den Raum? Wie organisieren wir das? Finden wir eventuell sogar noch einen Kurator, der dann unsere große Gruppe coacht oder auch handelt im Sinne von, dass er die Informationen zu den einzelnen Künstlern zum Beispiel als PDF-Portfolios bereit hat. Und da muss man natürlich dann vorher wieder den Kurs bei Barbara Buchmeier besuchen, die dann eben anbietet PDF-Publikationen für Künstler. Weil wer hat schon das Geld, um große Kataloge zu drucken? Und vor allem spart man auch Papier.
Die Eigenvermarktung kann auch deshalb eine Alternative sein, weil das Verhältnis Galerist oder Käufer zu Künstler oder Künstlerin offensichtlich viel häufiger, als man annehmen sollte, mit sexuellen Übergriffen einhergeht, wie kürzlich im Seminar bei Tanja Petersen formuliert.
In den Kommunikationskursen, die ich anbiete, das sind ganz niederschwellige Kurse erstmal gewesen, kam irgendwann der Wunsch, Abgrenzung zu üben, Schlagfertigkeit und Abgrenzung. Und plötzlich waren in meinen Kursen das Thema Übergriffigkeit von Käufern und Galeristen auf Künstlerinnen ein Riesenthema. Sexuelle Übergriffe. Dann habe ich mich mit der Frauenbeauftragte der UdK ausgetauscht und die sagte, das ist ein Riesenthema schon an den Hochschulen. Also in den Hochschulen ist es so, dass dann oft Studierende, ich spreche von Frauen, aber es betrifft auch Männer, dass Studierende oft in dem Konflikt sind, der Professor möchte ein Verhältnis haben oder so, ob sie, wenn sie sich darauf einlassen, die Karriere riskieren oder wenn sie sich nicht darauf einlassen, die Karriere riskieren. Also eine Künstlerin hat mir erzählt, sie war mit einem Käufer und einem Galerist essen und hatte auf einmal zwei Hände auf ihren Brüsten. Die eine gehörte dem Galeristen und die andere dem Käufer. Sie war sprachlos und das hat das, glaube ich, übergangen. Und es ist ja ein ganz typisches und übliches Verhalten, da auch keine Grenze zu setzen. Ja, man will nicht zickig sein und ach ja, also so, da kommen viele, ich sage jetzt mal Frauen allgemein, aber in speziell Künstlerinnen, dann in große innere Konflikte, ohne jetzt sich ihre Karriere zu verbauen.
Die Kurse beim Bildungswerk des BBK sind nicht kostenlos, aber extrem günstig. Möglich macht das die Immobilie des Berufsverbandes Bildender Künstler, die er zu Teilen vermietet. Frieda Schnock, der Geschäftsführer.
Das Wunderbare an dieser Lage hier, erstmal sehr zentral in der Stadt, nähe Potsdamer Platz, ist natürlich, dass der BBK früh erkannt hat, in die alte Mitte zu gehen. Und es ist also gelungen, dieses Haus hier in der Köthner Straße zu erwerben. Und ohne diesen Rückhalt in Immobilien wäre es schlichtweg unmöglich, zum Beispiel das Programm des Bildungswerks zu machen, weil die Kosten, die dort aufgewendet werden, kommen natürlich durch die Mieten. Ein Viertel bezahlen die Künstler selbst, denn wir haben festgestellt, dass ein kleiner Obolus immer ganz nötig ist.
Ein weiteres Viertel trägt der BBK, der Rest kommt über den Berliner Senat aus EU-Mitteln.
Denn diese EU-Mittel sind extrem schwierig einzusetzen mit sehr restriktiven Bedingungen. Zum Beispiel Künstler über 65 dürfen nicht gefördert werden. Dann ist das Programm auch nur für Künstler mit Wohnadresse in Berlin. Aber es ist für alle Künstler. Das heißt, die müssen nicht Mitglied im Verband Bildender Künstler sein, hier in Berlin, sondern sie müssen einen Wohnort hier quasi haben. Das heißt aber, alle ausländischen Künstler, die in Berlin sind, können an unserem Programm teilnehmen. Und wir stellen fest, es werden immer mehr und mehr. Und ich richte das Programm auch danach auf.
Aktuell stockt der Geldfluss. Die Senatsverwaltung kommt leider, und das nicht zum ersten Mal, nicht hinterher, die Anträge für das Programm in Brüssel bei Zeiten einzureichen. Und so ist das Kursangebot momentan lückenhaft. Oder wie Frieda Schnock es formuliert, wir fahren mit angezogener Handbremse. Generell macht der BBK mit seinen Angeboten wegen der Gemeinnützigkeit keine Gewinne und die Experten verdienen eher bescheiden. Auffallend ist, dass die Mehrzahl der Kurse Frauen belegen. Im Wegweiser zur kuratorischen Arbeit bei Stefan Bauer im Kunstraum Kreuzberg, dem ganz der aktuellen Kunst gewidmeten Ausstellungsraum in Bethanien, sitzt ein Mann zwischen 15 Frauen.
Und ich glaube, Frauen sind einfach schlauer, weil sie wissen, wenn sie so ein Seminar machen, vernetzen sie sich, lernen andere Meinungen kennen. Männer halten sich für schlauer, sind es aber nicht. Das sage ich als Mann, weil ich gerne selber davon profitiere, von diesen ganzen vielen Eindrücken und dieses Wissen, was ja auch dann in so einem Seminar zusammenkommt. Das ist ja eins meiner ersten Sätze, wo ich den Teilnehmern sage, nutzt das Seminar nicht nur, um zu meinen, ihr würdet mich kennenlernen oder den Kunstraum, sondern nutzt es vor allem, um euch untereinander zu vernetzen und die Stadt besser kennenzulernen. Ich habe hier über das Seminar auch nicht nur einmal, sondern bestimmt, wenn ich rückblicke, 2-3 Mal mit Künstlern, die hier in den Seminaren waren, dann weitergearbeitet.
Ich freue mich ja, dass die Leute das Gefühl haben, irgendwas macht bei den Klick, aber natürlich ist es noch schöner, wenn ich dann später irgendwie höre, ich habe es ordentlich verkauft oder ich habe es ordentlich verhandelt oder ich habe jetzt Kontakt aufgenommen oder sowas. Also viel davon hat etwas damit zu tun, dass wenn man das Gefühl hat, dass man nicht weiß, wie irgendwas geht, wenn mir Können fehlt, dann traue ich mir auch nicht, das zu tun. Und wenn ich dann so einen Kurs belegt habe und ich habe das Gefühl, jetzt weiß ich, wie es geht, dann traue ich mir auch eher.
Genie alleine genügt nicht. Was Künstler heute können müssen, von Margit Mioska. Redaktion: Jürgen Grassel-Hichert, Regie: Roman Neumann, Technik: Jana Graziano und Gabi Klusmann. Es sprach die Autorin.